mit Marina Wetzelmeier.
Herzlich willkommen. Vor wenigen Stunden stimmte der Nationalrat für eine Novellierung des Volksgruppengesetzes, pünktlich zum 50. Jubiläum. Vor 50 Jahren, am 7. Juli 1976, wurde das Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Volksgruppen in Österreich verabschiedet. Ein wichtiger Schritt für den Minderheitenschutz, sagen die einen. Aber es gab auch Widerstand, andere protestierten. Es war nicht das, was sich Vertreter der kroatischen und slowenischen Volksgruppen damals erwartet hatten. Über die Jahre wurde immer wieder über Gesetzesänderungen diskutiert. Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um Bilanz zu ziehen. Was hat das Volksgruppengesetz im Alltag der Menschen verändert? War es ein Kompromiss oder ein Meilenstein, ein Grund zu feiern, wie es heute im Nationalrat hieß? Und wie geht es mit Minderheitenschutz in Österreich weiter? Ich freue mich sehr, dazu zwei Gäste im Landesstudio Steiermark zu begrüßen. Josef Marko, emeritierter Professor am Institut für rechtswissenschaftliche Grundlagen der Universität Graz. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Und Susanne Weitlaner, Vorsitzende des Volksgruppenbeirats für die slowenische Volksgruppe, und Sie sind auch Obfrau des Artikel 7 Kulturvereins in der Steiermark. Dobardan nach Graz.
Dobardan ist Graz, einen herzlichen Gruß aus Graz.
Und hier im Studio in Wien begrüße ich Gabriela Novak-Karal, Vorsitzende des kroatischen Zentrums Wien, Hrvatski Centar. Dobrodošli.
Dobardan.
Ich möchte an dieser Stelle auch unsere Hörerinnen und Hörer herzlich einladen, sich an der Sendung zu beteiligen. Haben Sie Fragen an unsere Gäste oder gehören Sie selbst einer Volksgruppe an? Wir würden uns sehr freuen, von Ihren Erfolgen zu hören. Sie können anrufen oder den Erfolgen des Volksgruppengesetzes aus Ihrer Sicht. Sie können anrufen unter der Telefonnummer 0800 22 69 79 oder ein E-Mail schreiben an punkt1@orf.at. Gabriela Novak-Karal, 1976, heute im Nationalrat, wurde ein Jubiläum gefeiert, die Verabschiedung des Volksgruppengesetzes und auch eine Aufwertung sozusagen und eine Ergänzung dazu, wie es von Statements der Politikerinnen und Politiker hieß. Wenn man auf 1976 zurückblickt, sieht man durchaus auch einige Kontroversen, die rund um die Entstehung dieses Volksgruppengesetzes gewesen sind. Vertreterinnen der slowenischen Volksgruppen sind sogar nach Wien gereist, um zu protestieren, um zu verhandeln. Auch die kroatischen Volksgruppen waren nicht ganz zufrieden damit. Wie haben Sie diese Zeit, diese Kontroversen, haben Sie die damals miterlebt? Ich gehe davon aus, Sie waren damals noch relativ jung, aber haben Sie aus dieser Zeit Erinnerungen?
Naja, ich habe alles quasi mitverfolgt und miterlebt, nachdem das immer Teil meines Lebens war. Die Diskussionen rund um das Volksgruppengesetz waren kontrovers und wir hatten als Angehörige der Volksgruppen damals schon die Befürchtung, dass es nicht weit genug geht, dass es nicht damals noch nicht alles abdeckt, was notwendig gewesen wäre. Und es hat dann geheißen, so das ist der Anfang und alles andere wird daraus folgen. Nur es ist halt dann quasi nichts gefolgt und beziehungsweise alles, was auf Grundlage des Volksgruppengesetzes dann an Rechten umgesetzt wurden, haben eigentlich Einzelkämpfer erkämpft bis zum Verfassungsgerichtshof. Das ist leider die Realität.
Was waren denn damals die konkreten Kritikpunkte oder Befürchtungen auch?
Na, ich denke, dass es zwar jetzt als Gesetzestext oder wie soll ich sagen, als Willenskundgebung vielleicht ganz, ganz schön war, aber es hat zu wenig Konkretes dazu gegeben. Das heißt, da im Gesetz waren wenig Konkretes festgeschrieben. Das heißt, wie will man das realisieren und dann auch alle danach folgenden Bestimmungen und Verordnungen, die sich darauf hätten berufen sollen, die hat es halt dann teilweise auch nicht gegeben. Und ich glaube auch, es ist, also für mich ist eine grundsätzliche Frage, dass damals zwar nicht mehr von jetzt die Zuschreibungen, wo die Volksgruppen zu Hause sind, die waren im Gesetz nicht mehr da, aber man hat da aber nicht schon damals schon auch weitere Rechte daran gebunden, dass sie eben nicht nur in dem sogenannten autochthonen Siedlungsgebiet zu Hause sind. Das heißt, für die Kroaten in Wien hat das konkret bedeutet, dass wir dazu eingeladen wurden, Vorschläge für den Volksgruppenbeirat zu machen, aber das war auch schon nicht allen recht. Aber mehr dafür, also für den Teil der Volksgruppe in Wien, die fast ein Drittel ausmacht, ist aus dem Ganzen dann eigentlich nicht geworden.
Sie selbst sind in Wien aufgewachsen?
Ja, also ich bin in Wien dritte Generation, das heißt, meine Großeltern sind Ende der 20er Jahre schon nach Wien gekommen, das heißt, ich habe nie im Burgenland gelebt. Und da stellt sich sehr vieles noch einmal anders dar. Und ich denke, dass es auch, glaube ich, damals schon versäumt wurde, die Volksgruppen so gleichzustellen. Das heißt, das, was man heute mit dem Verfassungsrang gemacht hat, dass alle gleich sind, das heißt, ich wurde realisiert, aber das hätte man eigentlich damals schon machen müssen, weil es natürlich einen Unterschied gemacht hat, die zwei Volksgruppen, die im Staatsvertrag genannt sind und alle anderen eben nicht. Und das alles hat sich ja dann auch durch die Jahrzehnte gezeigt, was da daraus geworden ist oder eben nicht geworden ist.
Ja, das Volksgruppengesetz gilt als Ausführungsgesetz zum Staatsvertrag von 1955. Sie haben es erwähnt, da werden die kroatischen und die slowenischen Volksgruppen schon genannt in Artikel 7. Und der Artikel 7, der führt mich zu Susanne Weitlaner nach Graz. Sie sind Obfrau des Kulturvereins, Artikel 7. Können Sie dazu mehr sagen, warum Sie sich im Namen des Vereins auf diesen Artikel 7 berufen?
Ja, unser Verein ist 1988 erst gegründet worden, das heißt lange nach dem Volksgruppengesetz und lange nach dem Staatsvertrag. Und so wie Sie es eben gesagt haben, die steirischen Slowenen sind eben auch in diesem Artikel 7 erwähnt. Nur hat man sich nie um die Volksgruppe in der Steiermark gekümmert. Es ist all die zugesprochenen Rechte sind nicht umgesetzt worden. Und deswegen hat sich der Verein damals entschieden, dem Verein diesen Namen zu geben, also Artikel 7 Kulturverein für Steiermark, um eben explizit darauf aufmerksam zu machen. Da gibt es nicht nur die Kärntner Sloweninnen und Sloweninnen und Burgenlandkroaten, Kroatinnen, sondern da gibt es auch steirische Sloweninnen und Slowenen.
Ich habe ein Interview oder ein Statement von Ihnen gesehen auf der Website des Parlaments und eine Videobotschaft, und Sie erzählen darin, dass die steirischen Sloweninnen und Slowenen durchaus eine eigene Geschichte haben, auch einen eigenen Dialekt, der sich von dem der Kärntner Sloweninnen und Slowenen unterscheidet. Können Sie kurz erzählen, was die Besonderheiten der slowenischen Volksgruppe in der Steiermark sind?
Die Geschichte ist komplett anders verlaufen als die der Kärntner Sloweninnen und Slowenen. Also auch die unterscheiden sich durch ihre Dialekte. Und so ist es natürlich auch zur Steiermark. Es gibt jetzt keinen, wie soll ich sagen, explizit eigenen Dialekt, den es nur hier gibt und nirgendwo anders. Die Dialekte sind parallel zur slowenischen Grenze verlaufen. Also im Radkersburger Winkel haben wir eine Mischung zwischen dem Prekmurje-Dialekt und dem steirischen Dialekt auf slowenischer Seite. Prekmurje ist dieser Teil ganz im Osten Sloweniens. Dann, wenn man entlang der Grenze geht, dann wird es mehr steirisch, und dann Richtung Sobot ist es dann schon mehr kärntnerisch, also auch kärntnerisch auch von slowenischer Seite, von Dialektseite her, was schon ein Charakteristikum ist, dadurch, dass es nie eine Schulbildung wie in Kärnten gegeben hat, eben ein zweisprachiges Angebot, ist das inzwischen ein sehr archaischer Dialekt. Also es ist nie wirklich der Wortschatz ist dieser, den man zum Alltag, fürs Alltagsleben braucht. Neue, moderne Wörter und Entwicklungen sind nicht in diesem Wortschatz dann enthalten. Und das ist dann natürlich vom Verständnis her manches Mal auch schwieriger, weil es eben sehr archaisch ist und eben auch viele alte Dialektwörter enthalten sind. Und ansonsten, so wie ich es bereits schon angedeutet habe, es ist die Geschichte komplett anders verlaufen aus in Kärnten. Es war immer eine sehr kleine Volksgruppe, die auch eben sehr verteilt war über dieses, über die heute steirisch-slowenische Grenze. Graz war natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Sloweninnen und Slowenen. Aber es hat hier zwar slowenische Messen auch im Grenzgebiet gegeben. In Radkersburg bei der Frauenkirche sieht man noch immer die Aufschrift Maria Hilf und drunter steht auf Slowenisch Maria Naša Pomočnica Prosi za nas, also Maria bitt für uns. Aber sonst findet man wenig Reste des slowenischen Lebens, weil eben auch die Stadtbevölkerung, und egal ob es jetzt eine große oder eine kleine Stadt war, entlang der Grenze die Bürger eher deutschsprachig waren und die Umgebungsbevölkerung, die bäuerliche Bevölkerung slowenischsprachig war. Und für mich ist der Unterschied auch zwischen Kärnten und Steiermark, wir hatten nie eine harte Grenze im Sinne von hohen Bergen, die irgendwie trennend waren, sondern das war ein fließender Übergang. Und mit der Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg sind eben auf einmal Minderheiten da und dort entstanden, wo vorher keine waren, weil man einfach da und dort beide Sprachen gesprochen hat. Im Radkersburger Winkel war Ungarisch auch noch sehr präsent. Das war eine Normalität, die eine oder andere Sprache mehr zu können, weniger zu können. Und erst dann mit der Grenzziehung sind auf einmal Minderheiten entstanden, die da und dort nicht gewünscht waren.
Zweisprachige Schulen und topografische Aufschriften, also Ortstafeln, sind ja im Artikel 7 im Staatsvertrag ja vorgesehen. Auch im Volksgruppengesetz wird das wieder aufgegriffen. Gibt es die in der Steiermark? Also man kennt natürlich aus den Medien, auch aus vielleicht weniger positiven Vorfällen die Ortstafeln in Kärnten. Wie sieht es da in der Steiermark aus?
Also in der Steiermark gibt es keine zweisprachigen Ortstafeln. Es gibt ein Kulturhinweisschild, also so in dieser braunen Farbe, das zu unserem Kulturzentrum hinführt, Pavelhaus Pavlova Hiša. Ansonsten gibt es keine Ortstafeln. Wir haben das als Verein noch nie so ganz explizit gefordert, weil viel andere Arbeit für uns wichtiger war. Aber wir haben es auch immer als einen gemeinsamen Raum gesehen und wir haben immer gefordert, es sollte eine Zweisprachigkeit auf beiden Seiten der Grenzen sichtbar sein. Nicht nur Ortstafeln, aber ob es Kulturdenkmäler sind, ob es Hinweisschilder sind. Das passiert jetzt mehr, also der Radweg zum Beispiel ist zweisprachig angeschrieben und ich denke, das sind so die wichtigen Dinge, die es noch mehr braucht, weil um einfach wieder eine gemeinsame Region, diese gemeinsame Region zu sehen, die eigentlich früher da war. Und was die Schulen angeht, nein, es gibt keine einzige zweisprachige Schule. Es wird Slowenisch als Freigegenstand angeboten, da und dort als Wahlpflichtgegenstand. Man kann im Borg Bad Radkersburg Slowenisch mündlich und schriftlich maturieren. Aber es gibt kein durchgängiges Angebot an Slowenisch vom Kindergarten bis zur Matura.
Josef Marko, Frau Gabriela Novak-Karel hat es schon erwähnt, es gab oder auch geschildert, es gab rund um das Jahr 1976, die Verabschiedung des Volksgruppengesetzes, einige Kontroversen. Wir haben auch den Staatsvertrag erwähnt, wo die kroatische Volksgruppe und die slowenischen Volksgruppen anerkannt werden. Und durch das Volksgruppengesetz kamen dann noch die tschechische Volksgruppe in Wien dazu, die Ungarinnen und Ungarn im Burgenland und in Wien, die slowakische Volksgruppe dann später und zuletzt dann 1993 die Roma. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht verändert, speziell auch für jene Volksgruppen, die nicht schon in Artikel 7 des Stadtvertrags genannt wurden? Wie ist denn Ihre Bilanz? War das ein Fortschritt oder überwiegt doch die Kritik?
Ja, zunächst ist einmal davon auszugehen, dass schon von den verfassungsrechtlichen Grundlagen her ganz klar ist, dass der Minderheitenschutz in Österreich nie als besonderer Wert in einer Demokratie angesehen worden ist. Nachdem eben nach dem Ersten Weltkrieg im Artikel 8 der österreichischen Bundesverfassung Deutsch als die Staatssprache der Republik fixiert worden ist und dementsprechend nur eine Ausnahmebestimmung zugunsten von Minderheiten vorgesehen worden ist. Das ist dann in der Ersten Republik in keinster Weise wirklich umgesetzt worden. Und vor allem auch der sogenannte Staatsvertrag von Saint-Germain von 1919 spiegelt auch dieses Denken, dieses nationalstaatliche Denken sehr deutlich wider, wenn dem beispielsweise im Hinblick auf die Gerichtssprache dort nur eine Bestimmung zu finden ist, in Artikel 66.4 des Staatsvertrages, dass es eben bestimmte Erleichterungen für den Gebrauch der nicht deutschsprachigen Staatsangehörigen geben soll bei Gericht. In der Verwaltung war eben das nicht anerkannt, sodass also eine Amtssprache in der Verwaltung bei den Behörden, also vor allem Bezirkshauptmannschaften oder auch Gemeindeämtern, da eben die entsprechenden Minderheitensprachen nicht benutzt werden können. Insofern ist dann natürlich der Staatsvertrag von Wien von 1955 eine gewisse Verbesserung. Aber auch da sieht man sehr deutlich, beides, der Staatsvertrag von Saint-Germain und der Staatsvertrag von Wien sind ja, wenn man so will, sind internationale Verträge, völkerrechtliche Verträge, die Österreich sozusagen diesen Minderheitenschutz eigentlich als zur Pflicht gemacht haben. Die Freiwilligkeit war daher nie so gegeben und das ist ja auch schon angedeutet worden in den beiden vorherigen Wortmeldungen, dass es daher immer im politischen Prozess bei der Gesetzgebung um das Ringen um einen Kompromiss gegangen ist, sozusagen dieses Denken im Nationalstaat und das Deutsch als ausschließliche Amtssprache hier zugunsten von Minderheiten, zumindest wie es der Staatsvertrag von Saint-Germain sagt, zu erleichtern. Aber eine echte Zweisprachigkeit, wie das eben von Susanne Weidlanger gerade vorgebracht worden ist, hat es eben nie gegeben und auch im Schul- und Bildungsbereich nie gegeben. Weil eben bis zum Jahr 2000 erst durch eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes dann aufgehoben das sogenannte utraquistische Schulmodell gegolten hat für die Volksschulen, das zwar in den ersten drei Volksschulklassen dann eben Kroatisch und Slowenisch in den Volksschulen, aber eben nur in Kärnten und für Kroatisch dann im Burgenland, als Unterrichtssprache einigermaßen gleichmäßig verwendet werden sollen wie Deutsch als Unterrichtssprache, aber dass ab der vierten Schulklasse dann zu Deutsch als Unterrichtssprache übergegangen wird und die Minderheitensprache nur mehr als Sprachunterricht weitergeführt wird. Das war deutlich ein Assimilationsmodell, wie es schon in der Monarchie eingeführt worden ist und wie es zumindest für die Zweisprachigkeit in der Steiermark einigermaßen funktioniert hat. Meine Großeltern väterlicherseits sind beispielsweise noch in solche utraquistischen Schulen gegangen, in Gamlitz in der Steiermark, und sind deswegen sozusagen zweisprachig erzogen worden. Aber mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und mit der Ausrufung der Republik 1918 sind dann diese zweisprachigen Schulen beiderseits der Grenze sofort beseitigt worden. Mhm. Also ab 1920 hat es dann selbstverständlich keinen Slowenischunterricht mehr in der Steiermark gegeben und natürlich auch keinen deutschsprachigen Unterricht mehr im damaligen Königreich der Serben, Slowenen und Kroaten. Ja. Man sieht also sehr deutlich, dass Assimilation und nicht Integration und Zweisprachigkeit immer auch rechtlich im Vordergrund gestanden sind.
Zum Thema Sprachen und Schule kommen wir dann nach der Musikpause. Wir sprechen über 50 Jahre Volksgruppengesetz, ein Meilenstein oder Kompromiss, was den Schutz von Minderheiten in Österreich anbelangt. Ist das Jubiläum ein Grund zu feiern? Was bedeutet es heutzutage, Teil einer Volksgruppe zu sein? Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0800 22 69 79 oder per E-Mail punkt1@orf.at. Die kroatische Volksgruppe im Burgenland, die Sloweninnen und Slowenen in Kärnten und in der Steiermark, die tschechische Volksgruppe, die ungarische Volksgruppe, die slowakische und die Volksgruppe der Roma. Das sind die 6 anerkannten Volksgruppen in Österreich, historisch verwurzelt. Die offizielle Definition lautet, es handelt sich um österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit nicht deutscher Muttersprache und eigenem Volkstum, die in Teilen des Bundesgebietes wohnhaft und beheimatet sind. Über das Thema, wo man beheimatet ist und wo man dann welche Rechte bekommt, das haben Sie schon ein bisschen angesprochen, Frau Novak-Karal. Ein Thema, das ja allen Volksgruppen sehr wichtig ist, was ich so mitbekommen habe, ist das übergreifend quasi ein sehr großes Anliegen, die Sprache, den Erhalt der Sprache, und damit im Zusammenhang steht natürlich die Bildung. Es wird von Vertreterinnen und Vertretern immer wieder die Besorgnis geäußert, die Sorge, dass die Sprache verloren gehen könnte, gerade wenn jetzt die Kinder vielleicht in den Familien oder in den Schulen nicht die Möglichkeit haben, diese Sprache auch kennenzulernen, zu nützen. Wie sieht das mit dem burgenländischen Kroatischen aus? Und da gibt es ja auch die Besonderheit, dass das burgenländische Kroatische sich ja auch vom Standardkroatischen unterscheidet.
Ja, also wir sind da in einer, wie soll ich sagen, mehrfach verzwickten Situation, was das betrifft, weil dann auch eben es immer um die Frage geht, welche Sprachvariante jetzt. Aber ich denke, das Allerwichtigste wäre oder beziehungsweise das Besorgendste ist, dass eben diese zweisprachige Bildung selbst dort, wo sie jetzt gesetzlich verankert ist, konkret mit dem Minderheitenschulgesetz für das Burgenland nicht wirklich gut funktioniert, beziehungsweise dass man nicht darauf bedacht hat, dass mit der Reform der Volksschule, die dann quasi als früher achtklassig war oder achtstufig mit der Reduktion auf vier Jahre, dass da auch schon man quasi die Möglichkeit eines Unterrichts halbiert wurde. Das heißt, das ist nie bedacht worden. Außerdem, wir müssen es so sagen, gab es im Burgenland natürlich leider diese Politik der Assimilierung, die wirklich jetzt aktiv verfolgt wurde. Das heißt, die Eltern haben dann aus diesem Grund auch ihren Kindern die Sprache nicht weitergegeben, weil es eben kein Angebot im Kindergarten gab. Damit konnten sie es auch nicht mehr, wie sie in die Schule gekommen sind. Das heißt, das alles hat auch einen wirklich zweisprachigen Unterricht erschwert. Und wir stehen jetzt vor dem Resultat, dass eben diese Generationen, die damals dem ausgesetzt waren, jetzt Eltern, Großelterngeneration sind, beziehungsweise Lehrerinnen, Pädagoginnengeneration, die selbst die Sprache nicht mehr wirklich gut können. Und wir befinden uns da quasi in einem Teufelskreis, den zu durchbrechen es gilt. Und in Wien hatten wir natürlich nie die Möglichkeit, irgendeinen Unterricht zu haben. Alles, was es gibt, ist eben privat organisiert oder eben im Rahmen von Vereinen und vor allem mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement verbunden.
Ja. Im kroatischen Zentrum gibt es ja das Sprachangebot, Kurse für Kinder, ich weiß nicht, für Erwachsene auch. Erwachsene. Und Sie sind auch Opfer eines Schulvereins, der dafür gegründet wurde, um eine kroatisch-deutschsprachige Schule in Wien aufzubauen. Das soll eine Privatschule werden. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ich habe ein bisschen darüber gelesen. Es ist auch ein längerer Prozess.
Ja, also wir arbeiten an dem jetzt schon Jahrzehnte, muss ich sagen. Es ist halt so, dass die Sprache das wichtigste Merkmal für die Volksgruppe ist und nicht nur jetzt als Identifikationsfaktor, sondern das erhält die Volksgruppe am Leben, weil daran eben alles andere gebunden ist. Und wir sehen, wie notwendig es ist, eine zweisprachige Bildung zu ermöglichen. Wir haben seit mehr als 30 Jahren im kroatischen Zentrum einen privaten zweisprachigen Kindergarten, der hervorragend funktioniert, aber danach gibt es nichts mehr. Und es geht um das Kroatische als Bildungssprache, das heißt nicht im Sinne jetzt vom Fremdsprachenunterricht und die Sprache jetzt als Sprachunterricht, sondern dass man wirklich eine durchgehende Bildung in Kroatisch und in Deutsch hat. Und es gibt dieses einzigartige, hervorragende und für uns so leuchtende Modell der Komenski-Schule in Wien, die genau das, alles das abdeckt, die sich eben aus den Erfahrungen der tschechischen Volksgruppe in Wien sich entwickelt hat. Das heißt, alles, was dort angeboten wird, wie es organisiert ist, ist an die Lebensumstände der Volksgruppe in der Großstadt gebunden und aus dem entstanden. Das heißt, das ist genau dieses Modell und es ist das eben historisch eine Privatschule, aber es ist, dass eine Schule vor allem die in der Verantwortung der Volksgruppe liegt. Das heißt, es ist nicht eine Privatschule aus irgendwelchen elitären Zugängen, sondern es geht darum, dass die Volksgruppe selbst weiß, was für sie am besten ist und wie man das umsetzt. Und deswegen ist es das Herzstück und unser großes Anliegen eben parallel dazu, für Kroatisch in Wien etwas zu installieren. Und wir haben nach sehr intensiven Gesprächen mit dem Bildungsministerium vor 2 Jahren das Okay bekommen oder ein schriftliches Protokoll, dass das Modell der Komenski-Schule das adäquate Modell ist. Leider hat sich das inzwischen wieder ein bisschen umgedreht, aber wir haben aufgrund dessen eben alles in die Wege geleitet, um am 6. September 2027 mit unserer Schule zu starten.
Okay. Die Komenski-Schule für Angehörige der tschechischen und slowakischen Minderheiten. Also es wird auch seit einigen Jahren dort slowakischer Unterricht angeboten. Und es gibt da Plätze vom Kindergarten bis zur Matura. Und ich lese hier die Zahl von über 600 Schülerinnen und Schülern. Durchaus erstaunlich für Wien. Wie groß ist das Interesse an einer kroatisch-deutschsprachigen Schule?
Also wir sehen, wir haben ja ein sehr großes Einzugsgebiet. Es leben sehr viele Kroaten, Kroatinnen in Wien. Das heißt sowohl burgenländische Kroaten und Kroatinnen, aber auch jetzt aus den zugewanderten Generationen. Das heißt, so eine Schule ist natürlich im Sinne der Volksgruppe, aber sie erfüllt auch Ansprüche, jetzt was den europäischen Bildungsraum betrifft. Es geht hier um kleine Sprachen, es geht um Nachbarschaftssprachen, das heißt all das, wo die Volksgruppen ohnehin an sich schon als ein verbindendes Europa funktionieren. Das heißt, diese Schulen sind auch für alle anderen oder jetzt auch für deutschsprachige Österreicherinnen oder Wienerinnen sicher von Interesse, weil eben dieses einzigartige Modell der Komenski-Schule, dieses Zentrum-Schooling, alle Kinder mitnimmt mit ihrer stärkeren Sprache. Das heißt, die Kinder sind dann nach 2 Jahren in beiden Sprachen auf demselben Sprachniveau und können danach alle folgenden Schulklassen wirklich zweisprachig in allen Fächern unterrichtet werden.
Ein Hörer hat uns geschrieben, ich verstehe überhaupt nicht, wie Zweisprachigkeit nur negativ aufgefasst werden kann. Sie dient der Völkerverständigung. Und die Querulanten, wie er schreibt, sollten sich ruhig einmal mit anderen Sprachen und Kulturen beschäftigen, noch dazu jenen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Zweisprachigkeit ist gelebtes Europa und ich wünsche mir mehr davon. Nicht nur Englisch in der Schule, sondern vielleicht Slowenisch, auch in ganz Österreich. Was spricht dagegen? Frau Susanne Weitlaner, der Artikel 7 Kulturverein bietet auch Slowenischkurse an für Kinder und Erwachsene. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es fehlt auch sonst leider das Bildungsangebot in der Steiermark, das Zweisprachige in dieser Hinsicht. Wo kann man da noch ansetzen? Also was sind jetzt mit Ihren Slowenischkursen beispielsweise für Kinder und Erwachsene? Haben Sie auch Ideen oder Vorhaben, das auch noch auszuweiten oder beispielsweise auch in Graz Möglichkeiten zu schaffen?
Also es gibt ein offizielles Angebot an freigegenstehenden und verbindlichen Übungen an diversen Volksschulen entlang der Grenze, das eben nicht von uns angeboten wird und an manchen Schulen schon sehr, sehr lange, die wirklich auch in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre begonnen haben, Schulpartnerschaften aufzubauen mit Schulen in der Grenzregion, die sich bis heute halten. Und da waren wirklich tolle und sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer dabei, die gemeint haben, wir müssen mal in der Nachbarschaft anfangen, Kontakte zu knüpfen und die Sprache zu fördern. Und Englisch ist sowieso Lingua Franca, das gehört zum Alltag, aber es soll mehr dazu kommen. Und wenn wir dem Nachbarn auf Augenhöhe begegnen, dann heißt das auch die Sprache ein bisschen zu können. Und es fehlt allerdings eben an der durchgängigen Sprachbildung. Das heißt, ein Freigegenstand ist eine Stunde. Es gibt in Graz auch den muttersprachlichen Unterricht bzw. den Mehrschulenkurs Slowenisch. Wenn man die letzten 3 Jahre des Gymnasiums oder der höheren Schule diesen Mehrsprachenkurs Slowenisch besucht, kann man dann auch mündlich zur Matura antreten. Aber es ist halt eine sehr lange Spanne zwischen Volksschule und Matura und es verändern sich natürlich die Interessen der Jugendlichen. In der Volksschulzeit können Mama und Papa noch sagen, so, und du gehst mir zum Slowenischunterricht. Das wird dann zunehmend schwieriger, weil halt andere Interessen auch auftauchen und weil es halt etwas Zusätzliches ist. Es ist nicht ein Teil des Schulalltags von in der Früh bis am früheren Nachmittag, sondern es ist zusätzlich. Und das ist dann eben auch eine organisatorische Belastung für die Eltern, weil sie müssen die Kinder hinbringen und abholen. Eben gerade bei den Kleineren, die kann man ja oft nicht einfach durch die ganze Stadt fahren lassen. Und die Kindergartengruppe, die haben wir eingerichtet. Es gab für kurze Zeit eine offizielle zweisprachige Kindergartengruppe in Graz, die dann leider aus verschiedenen Gründen, da hat Corona Einfluss gehabt, das waren Mangel an Fachkräften, an Erzieherinnen, die eben auch dann dazu geführt haben, dass wir diese Gruppe aufgeben mussten. Aber deswegen bieten wir privat als Artikel 7 Kulturverein in Graz eine kleine Gruppe an. Die Kinder treffen sich einmal in der Woche und spielen auf Slowenisch gemeinsame Geschichten. Es wird gebastelt. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu einem zweisprachigen Kindergarten in Kärnten, wo die Kinder die ganze Woche mit Slowenisch in Kontakt sind. Und ich habe selbst erlebt, dass wenn man in einem deutschsprachigen Umfeld ist und man spricht nur zu Hause Slowenisch, ist es sehr, sehr schwierig, die Sprache zu erhalten, weil man einfach den Wortschatz nicht hat. Selbst wenn man jetzt Märchen hört, wenn man Kontakt zu Verwandten hat. Aber es ist nicht das Gleiche, wenn man eine zweisprachige Schulbildung hat. Und deswegen schauen wir mit interessiertem Auge jetzt nach Wien, was sich mit der Volksgruppenschule dort tut, um dann auch zu sehen, ob es das als Best-Practice-Modell für Graz sein könnte oder ob man sowas oder etwas Ähnliches für Graz finden wird. Auf jeden Fall ist es wichtig, eine durchgängige Sprachbildung anzubieten. Und es gibt in Niederösterreich ein sehr interessantes Angebot, nämlich ein Interreg-Projekt für Tschechisch und Slowakisch und, glaube ich, Ungarisch ist auch noch dabei, wo auf beiden Seiten in Kindergarten und Volksschule die Sprache gelehrt wird, wo es Austausch gibt, Kooperationen und das jetzt schon seit einigen Jahren. Und so ein Modell würde ich für die Steiermark auch als sehr wünschenswert erachten.
Herr Kreiner hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kreiner.
Grüß Gott. Bitte ich wollte nur sagen, ich bin 1958 geboren in Wien und meine Eltern waren beide stammen aus Kroatien in burgenländischen Ortschaften. Und leider Gottes war es damals verpönt, Kroatisch da zu sprechen, weil dann gilt das Tschusch und sie haben mir das leider nicht beigebracht. Und ich bin unsagbar traurig, dass man mir die Sprache damals nicht beigebracht hat. Weil das ist wesentlich schwieriger, Kroatisch zu lernen, als Spanisch oder Englisch zum Beispiel. Und ich begrüße jede Initiative, diese Sprache zu lernen.
Haben Sie selbst versucht, als Erwachsener Kroatisch zu lernen?
Ich habe schon versucht, bin ein bisschen gekommen, aber mir die Zeit gefehlt, weil es einfach von der Grammatik her auch viel schwieriger ist, wie Spanisch, Englisch, Deutsch, finde ich. Und natürlich gibt es auch Unterschiede im Burgenländisch, Kroatisch, zum Standard-Kroatisch. Ich habe beides versucht zu lernen, weil einfach ganz lustig, im Burgenland-Kroatisch heißt Trudan müde und im Standard-Kroatisch heißt es Umaran und im Standard-Kroatisch heißt Trudan schwanger. Und ich habe erlebt, dass ein 50-jähriges Mädchen am Stand beim Sprachkurs sagt, ja, sam Trudan, also ich bin müde und alle haben auf ihren Bauch geschaut und die hat nicht gewusst, mal auf den Bauch schauen. Es gibt also schon sehr unterschiedliche Worte teilweise, aber man versteht dann beide, weil die Grammatik ist dieselbe.
Ja. Herr Kreiner, haben Sie das Gefühl, dass Ihnen was fehlt, weil Sie das nie gelernt haben als Kind?
Ja, sicher. Weil man ist eine slawische Sprache und damit könnte man auch alle anderen slawischen Sprachen viel leichter verstehen. Bulgarisch wahrscheinlich fast 1:1, aber auch natürlich sogar teilweise russisch, wortmäßig, man könnte sich leichter verständigen, man könnte sich mit Tschechisch, Slowakisch auch leichter verständigen. Slowenisch, was auch ein bisschen abweicht natürlich. Und es ist immer, jede Sprache ist immer ein Vorteil.
Danke, Herr Kreiner.
Und man sollte diese Initiative sehr, sehr stark unterstützen.
Danke, Herr Kreiner, für Ihren Anruf. Ich möchte jetzt gern wieder auf die rechtliche Ebene zurückkommen, beziehungsweise darauf, was heute im Nationalrat beschlossen worden ist. Josef Marko, alle 6 autochthonen Gruppen werden jetzt verfassungsrechtlich abgesichert. Die notwendige Zweidrittelmehrheit kam heute mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und den Grünen zustande. Was wird sich dadurch jetzt verändern? Wird es einen Unterschied machen für die Volksgruppen? Werden die das merken in ihrem Alltag oder darin, welche Rechte sie beanspruchen können?
Ja, ich habe schon in meiner ersten Wortmeldung versucht, dass die rechtlichen Grundlagen seit der Monarchie bis heute in Wahrheit nicht auf Integration und Zweisprachigkeit ausgerichtet sind, sondern eher auf Assimilation. Und insofern glaube ich, dass eine reine verfassungsrechtliche Verankerung der Namen der Volksgruppen zumindest natürlich ein sehr wichtiger symbolischer Schritt ist. Man sieht das sehr deutlich, dass es ja auch schon seit Jahrzehnten Bemühungen gibt, noch zusätzliche Volksgruppen anzuerkennen in Österreich, die allerdings gescheitert sind. Ich weise vor allem auf das Beispiel der Polen in Wien hin und auch die steirischen Slowenen in der Steiermark. Da gibt es beispielsweise ein Gutachten des Verfassungsdienstes der Landesregierung aus den 70er Jahren, wo die Landesregierung damals den Standpunkt vertreten hat, ja, die sind zwar im Staatsvertrag von Wien genannt, aber als Volksgruppe gibt es sie eigentlich gar nicht. Und deswegen stehen ihnen auch nicht die im Artikel 7 Staatsvertrag zugesicherten Rechte zu. Also die auch namentliche verfassungsrechtliche Änderung bedeutet zumindest einmal einen ganz wichtigen symbolischen Anerkennungsschritt. Ich bezweifle aber, dass, wenn man nur die verfassungsrechtliche Verankerung vornimmt, damit schon auch der Alltag sich dramatisch verändern wird. Weil gerade die Komplexität und die Zersplitterung der Rechte der Volksgruppen dann auf gesetzlicher Ebene, wir haben das schon gehört, es gibt das Volksgruppengesetz, es gibt Minderheitenschulgesetze für Kärnten und für das Burgenland und dann gibt es natürlich auch für die Amtssprachen dann entsprechende Regelungen in Verfahrensgesetzen, in Gesetzen, die für die Gerichte vorgesehen sind, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen überhaupt dann auch faktisch die jeweilige Volksgruppensprache verwendet werden kann. Das ist alles sehr zersplittert und bedarf eines ständigen Anpassungsprozesses, der jetzt auch wiederum mit dem Beschluss, für den heutigen Beschluss, zwar angestoßen ist, aber auch da sieht man wiederum, dass sicherlich da das eine oder andere umstritten sein wird. Die Zusammenlegung der Bezirksgerichte beispielsweise in Kärnten, der drei slowenischsprachigen Bezirksgerichte mit den Bezirksgerichten in Völkermarkt und in Klagenfurt, auch da gibt es Pro- und Kontrastimmen. Die Kontrastimmen beispielsweise aus der Politik sagen, ja, das wird zu einer weiteren Ausdünnung des ländlichen Raums führen, dann gibt es noch weniger Möglichkeiten, sozusagen die Volksgruppensprache direkt zu Hause, vor Ort, auch im öffentlichen Bereich zu verwenden. Da sieht man schon, dass das noch keineswegs eine gegessene Sache ist, dass das ausschließlich im verfassungsrechtlichen Bereich verankert ist. Womit ich auch rechne, dass das zu einigen Aufregungen führen wird, ist dann auch ein Teil dieses heutigen Beschlusses, dass beim richterlichen Vorbereitungsdienst die Bewerberinnen und Bewerber, die die zweite Amtssprache, also Slowenisch oder Kroatisch, in Wort und Schrift beherrschen, wie es da wortwörtlich im Gesetzestext in der Vorlage heißt, bevorzugt werden sollen bei der Anstellung. Also auch da wird sehr schnell sozusagen das nationalstaatliche Argument kommen, da wird jetzt eigentlich wieder die Mehrheit, sprich die deutschsprachige, rein deutschsprachige Mehrheit, diskriminiert, wenn auf der anderen Seite zweisprachige Leute, die beide Sprachen beherrschen, bevorzugt werden sollen. Also ich sehe, dass da noch sehr, sehr viele einzelne Schritte bevorstehen, die dann auf gesetzlicher Ebene erst umgesetzt werden müssen, um diese namentliche symbolische Anerkennung dann auch in die Praxis umsetzen zu können. Mhm.
Frau Nowak-Karel, Sie haben es ja auch schon erwähnt eingangs, dass auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder darum gekämpft werden musste, dass Rechte durchgesetzt werden können. Sie haben auch von Einzelkämpfern, von Einzelinitiativen gesprochen. Es braucht viel Eigeninitiative offenbar, auch viel Mitsprache der Volksgruppen selbst. Im Volksgruppengesetz von 1976 sind ja die Volksgruppenbeiräte auch vorgesehen. Die wurden dadurch geschaffen als Interessensvertretungen im Bundeskanzleramt. Susanne Weitlaner, Sie sind derzeit die Vorsitzende des Volksgruppenbeirats der slowenischen Volksgruppe. Und heute in der Nationalratssitzung wurde auch darüber gesprochen, dass nicht für die Volksgruppen Gesetze ausgearbeitet werden sollen, sondern mit den Volksgruppen. Wie waren denn die Volksgruppen da eingebunden jetzt in dieser Novelle, in diesem Reformpaket, das präsentiert worden ist und worüber heute auch abgestimmt wurde?
Ja, also der Beirat hat ja die beratende Funktion. Also wir werden auch informiert über Gesetzesänderungen, kriegen da die Zuschriften, können das dann auch kommentieren, soweit es eben jetzt die Volksgruppe dann betrifft. Und es gibt zusätzlich zum Beirat, allerdings erst sehr, sehr neu und sehr jung, die ständige Konferenz der Vorsitzenden der Beiräte der autochthonen Volksgruppen, die wird kurz Vorsitzendenkonferenz genannt. Sie wurde 2021 gegründet und ist eigentlich ein eigener Verein, also hat jetzt im Sinne, es wird nicht von der Bundesregierung beauftragt, aber es haben sich die Vorsitzenden der sechs Volksgruppen zusammengetan, um eben die Zusammenarbeit auf Bundesebene zu koordinieren und gemeinsamen Anliegen besser zu vertreten. Und die ersetzen keineswegs den Beirat, aber es ist eben gedacht, auch die Kommunikation zwischen den Volksgruppen zu stärken. Es ist natürlich so, dass jede Volksgruppe ihre Schwerpunkte hat und jeder hat so seine Spezifika, aber es gibt dann viele Punkte, die uns gemein sind und die wir gemeinsam umsetzen wollen. Und jeder Beirat hat dann, also unser Beirat hat 16 Mitglieder. Wenn man dann alle zu einem gemeinsamen Treffen zusammenbringen wollte, ist das dann doch ein ziemlicher Aufwand. Und man muss sagen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Beirat sind ehrenamtlich tätig, das heißt, man bekommt nichts dafür. Und so war das dann eigentlich das, was davor schon stattgefunden hat, dass sich die Vorsitzenden eben getroffen haben, beratschlagt haben, ist dann eben zu 2021 einfach zu einem Verein gegossen worden. Die Volksgruppen werden eingebunden, sie werden gefragt, es gibt Diskussionen, aber es ist dann halt, wie auch Herr Marco schon gesagt hat, es sind dann Kompromisse, die rauskommen, die nicht immer das dementsprechend, was man sich gewünscht hat oder gefordert hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was die ganze Volksgruppenpolitik seit jeher begleitet. Man fordert 150% und kriegt dann vielleicht 50%. Und das verändert sich natürlich das Leben auch sehr, sehr rasch oder immer rascher. Das heißt, Gesetze werden beschlossen und inzwischen, bis sie beschlossen waren und diese Forderungen, die man vielleicht vor 10 Jahren gehabt hat, haben sich inzwischen eigentlich schon ziemlich verändert, weil man vielleicht noch Zusätzliches bräuchte. Und das erschwert dann natürlich immer auch, dass man ein absolut perfektes und Gesetz hat, das up-to-date ist.
Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung, Frau Hobel. Guten Tag, Frau Hobel.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich einmal mitreden darf wieder. Ich stamme ja aus Kärnten, ja, und bin aber auch mehr oder weniger aus Grund von dem, wie man dort behandelt wird. In Kärnten sind ja jetzt 40% quasi FPÖ. Und das war zu meiner, ich bin in den 60er Jahren in die Volksschule gegangen. Und zu Hause, okay, war es in Ordnung. Ein kleines Dorf und die Nachbarn, ja, waren auch in Ordnung. Aber sobald ich in die Schule gegangen bin, habe ich bemerkt, dass ich eigentlich irgendwie nicht als Staatsbürger anerkannt werde. Ja, vor allem nicht von einigen Lehrern. Ich hätte sollen muttersprachlichen Unterricht bekommen. Der wurde mir von einem faschistischen Direktor erteilt, aber eigentlich nicht. Ich bin nur dort gesessen. Ja. Ich habe eigentlich nur die Zeit dort totgeschlagen. Also es wurde so viel verstoßen gegen das geltende Recht. Ja. Und das hat mich eigentlich so entmutigt, dass ich dann eigentlich, sobald ich konnte, Kärnten verlassen habe. Und ich bin auch jetzt nach meiner Pensionierung nicht mehr zurück. Aus dem Grund bin ich nicht mehr zurück, obwohl mir die Sprache, die Konversation in der Muttersprache natürlich sehr abgeht. Mhm. Ja.
Und das wäre Slowenisch?
Das wäre Slowenisch, ja genau. Hier in dieser Sendung wird ja sehr wenig interessanterweise über die Kärntner Slowenen berichtet. Ja. Obwohl es diesen Vorfall mit dem Berschmannhof gegeben hat und so, ja. Das wundert mich. Und ich habe hier einigen Leuten gesagt, dass das eigentlich nicht meine Muttersprache ist. Und die haben gedacht, also ich komme aus Slowenien. Das heißt also, der Geschichtsunterricht ist auch so verfälscht, dass eigentlich die Jugendlichen, die Kinder in der Schule, die lernen gar nichts darüber, dass es da eigentlich Minderheiten gibt, die gegen den Faschismus gekämpft haben und viele Opfer gebracht haben. Das ist nirgendwo in keinem Geschichtsbuch. Und das ist eigentlich sehr bedauerlich. Und diese ganzen Initiativen jetzt, ja, ich habe gehört etwas, wo über Minderheiten berichtet wurde, da ist angeblich jetzt die slowenische Minderheit in Kärnten ist so gut wie ausgestorben. Ja. Und warum man jetzt solche Maßnahmen auf einmal ergreift, wo keine Minderheit mehr da ist, würde ich die Politiker gerne fragen. Ja. Wieso haben sie 20 Jahre gewartet nach dem Staatsvertrag, bis sie überhaupt drüber geredet haben? Über die Rechte von Minderheiten.
Danke, natürlich, Frau Hobel. Frau Hobel, ja, ich muss Sie leider unterbrechen, weil uns die Zeit davonläuft. Ja, aber vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich wollte nur anmerken, dass die Leute hier überhaupt nichts wissen. Also in der Schule fehlt komplett diese Information, dass es hier Minderheiten gibt. Ja? Und welche Rolle die gespielt haben während des Faschismus.
Ja, danke, Frau Hobel.
Das fehlt mir komplett.
Ja, ich werde die Anmerkung kurz weitergeben an Frau Weitlaner, weil der Perschmannhof in Kärnten erwähnt wurde, ein wichtiger Gedenkort, Erinnerungsort der Kärntner Sloweninnen und Slowenen. Während des Zweiten Weltkriegs war der Hof ein Stützpunkt für Widerstand, für die Partisanen. Und am 25. April 1945 führte die SS dort eine Razzia auf dem Hof durch, ermordete 11 Menschen. Man spricht von einem Endphase-Verbrechen. Und letztes Jahr im Juli gab es einen Polizeieinsatz im Rahmen eines, also anlässlich eines antifaschistischen Bildungscamps am Perschmannhof. Es hieß dann, dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war. Inwieweit, vielleicht ganz kurz, wir haben nur mehr ganz wenige Minuten, inwieweit hat das die Sloweninnen und Slowenen vor Ort auch betroffen gemacht und beschäftigt? Wie geht man jetzt damit um?
Also ich glaube, das war ein ganz massiver Eingriff, so wie ich es auch von Kärntner slowenischen Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Einfach, weil man gedacht hat, das kann, also die Verhältnisse sind jetzt soweit ganz gut und es ist ein besseres Klima in Kärnten, dass sowas einfach nicht mehr passieren kann. Und es zeigt, dass man einfach leider weiter daran arbeiten muss, dass es nicht wieder passiert, dass Volksgruppen respektiert werden, dass sie nicht degradiert werden, dass ihre Rechte nicht eingeschränkt werden. Und ich gebe der Anruferin vollkommen recht, es muss in den Schulen mehr dazu informiert werden. Und im neuen Lehrplan heißt es unter anderem im Grundsatz 6, und der müsste, finde ich, wirklich der muss umgesetzt werden. Insbesondere sollen die Sprache, Kultur und die jeweilige Geschichte der 6 autochthonen Volksgruppen gemäß § 1 Absatz 2 Volksgruppengesetz in Österreich im Unterricht aufgegriffen und ein Bewusstsein für die Rechte und ein Schutz von Minderheiten geschaffen werden. Und ich denke, das ist eine wichtige Grundlage. Aber so wie es Herr Marco schon vorher gesagt hat, das ist eines, wenn es am Papier steht, es braucht wirklich Materialien für die Lehrerinnen und Lehrer. Das muss in die Ausbildung der Lehrpersonen einfließen und durchaus auch in Kooperationen mit den Volksgruppen, weil ich habe in meinem Gymnasium das erste Mal von den Kärntner slowenischen von den Kärntner Slowenen gehört, weil ein engagierter Deutschlehrer gesagt hat, da fahren wir jetzt hin. Und sowas braucht es, einfach um das dann auch persönlich zu erleben. Ich weiß, die Schule ist ein Pool, wo viele vieles hineinquetschen wollen, aber die autochthonen Volksgruppen sind Teil unserer Geschichte und die sollten nicht nur ein Nebensatz sein oder eine Schlagzeile, wenn eben sowas wie im Perschmannhof wieder passiert ist, sondern auch, dass man sieht, dass
vielen
es
Dank.
Positives
ist. Ja, vielen Dank, Frau Weitlaner, für die Schlussworte. Wir sind leider am Ende unserer Sendung. Vielen Dank für die Teilnahme, auch an die Hörerinnen und Hörer. Danke an Gabriela Nowak-Karal, Josef Marko und Susanne Weitlaner. Morgen in Punkt 1, frag doch die KI über ein Werkzeug mit unabsehbarem Potenzial. Das Team der heutigen Sendung verabschiedet sich. Auf Wiederhören.
Ein Gitarrist aus England, ein israelischer Singer-Songwriter und eine Band aus dem Nordwesten Indiens. Diese außergewöhnliche Kombination hat schon einmal für Aufsehen gesorgt. Jetzt legen Johnny Greenwood, Shai Bensur und der Rajasthan Express ein neues Album vor. Albert Hosp erinnert außerdem an Asha Bhosle. Die vielfach ausgezeichnete Sängerin ist bereits vor einigen Wochen im 93. Lebensjahr verstorben. Indien mit Aussicht. In den Spielräumen um 17.30 Uhr.